Anton Mietz Bundesliga Season 2. Der FC Bayern München geht in seine 61. Saison in der Bundesliga. Seit etwas über 61 Jahren gibt es die Serie Dr. Who. Mit Andreas von Mirsan Roth begibt sich Yannick auf die Suche nach der TARDIS an der Säbener Straße. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zum Rekordmeister aus München und wie ihr schon im Intro gehört habt, ist der Andreas bei mir. Moin.
Moin, grüß dich Yannick, schön wieder bei euch zu sein. Freut mich sehr.
HörerInnen, die uns länger verfolgen, wissen schon, dass du auch schon mal vorher bei uns warst. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Thema und blicken erstmal auf die vergangene Saison zurück. Wie würdest du denn die Spielzeit 24-25 des FC Bayern bewerten?
Ich würde die Spielzeit der Bayern erstmal als hinsichtlich der Bundesliga als sehr gut bewerten. Vielleicht erinnert sich manch einer noch, vor der Saison wurde ein Trainer sehr lange gesucht, der dann mit Vincent Kompany gefunden wurde. Davor hat man noch über Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Oliver Glasner gesprochen. Und am Ende sollte es sogar nochmal Tuchel werden, oder hieß es zumindest, was ich persönlich nicht glaube. Insofern war da viel Unruhe und dann kam Vincent Kompany. Und der hat das Spiel der Bayern verändert, hat den Stil verändert, deutlich offensiver als Tuchel. Und das hat die Fans gefreut, die Zuschauer gefreut. Und insgesamt gab es nur 2 Niederlagen in der Saison. Eine gegen FSV Mainz und die andere unsäglich schlecht gegen den VfL Bochum, was, glaube ich, euch auch richtig verärgert hat zum damaligen Zeitpunkt. Das war Anfang März,
ja.
als Bochum noch in gefährlicher Nähe war zu euch und man da eine 2-0-Führung verspielt hat. Aber am Ende ist man souverän deutscher Meister geworden. Harry Kane, Torschützenkönig, mit Michael Olise einen super Transfer gemacht. Für mich mit der stärkste Spieler der letzten Saison. Also hinsichtlich der Bundesliga eine gelungene Saison. Die 2 anderen Themen, DFB-Pokal und Champions League, sind, glaube ich, nicht so gelaufen, wie man sich das wünschen würde oder gewünscht hat.
Ja, dem würde ich zustimmen. Und das ist ja eigentlich, also in den letzten Jahren war es ja eigentlich so, dass die Liga so ein bisschen die Pflicht war und der Rest war dann so ein bisschen die Kür. So würde ich das vielleicht von außen
richtig
einordnen. Und ja, im DFB-Pokal ist man vorzeitig ausgeschieden und auch in der Champions League lief es nicht so gut. Was würdest du denn für Gründe ausmachen, dass es zwar in der Liga nach wie vor, also mit der Ausnahme Leverkusen letztes Jahr, dass es da zwar wie immer ganz gut läuft, aber dass man vor allem auch international, was ja vor allem da jetzt auch das Finale der Horm verpasst wurde, was machst du für Gründe aus, dass das nicht funktioniert hat?
Ich glaube, das hat sich schon früh in der, also DFB-Pokal erstmal, das war das Spiel gegen Leverkusen, da hat Manuel Neuer irgendwie sich wohl für die Eishockey-Bundesliga bewerben wollen und Frimpong einfach mal weggecheckt und hat dann rot gesehen, dann war man super überlegen, das ganze Spiel über, hat trotzdem 1-0 verloren, war einfach unglücklich. In der Champions League ist man, glaube ich, an dem Stil von Kompany gescheitert und auf dem Level, auf dem man da Gegner hat, die sind, glaube ich, teilweise auf gutem, wenn nicht sogar besserem Bundesliga-Niveau, hat es dann auch in der Vorrunde schon Niederlagen gegeben. Gegen Aston Villa, gegen Barcelona mit Hansi Flick wurde man mit 4-1 weggebügelt. In Rotterdam hat man 3-0 verloren. Alles Spiele eigentlich, in denen man auch viel Ballbesitz hatte, hinten in der Defensive aber grobe Fehler gemacht hat und so Opfer seines eigenen Stils wurde. Und auch gegen Celtic im Playoff zum Weiterkommen. In der Champions League ist man nur jetzt super knapp weitergekommen. Und das hat man alles so ein bisschen vergessen. Aber ich denke, das ist dem, ja, einerseits dem Spielstil und andererseits der Qualität des Kaders geschuldet, dass man da nicht mehr weiterkommt. Und gegen Inter ist man dann, ja, verdient eigentlich wieder mal im Viertelfinale ausgeschieden. Und es zeigt sich, dass man in den großen Turnieren in den letzten Jahren nicht mehr so überzeugend ist, ne? Oder auch in den großen K.O.-Spielen nicht mehr der FC Bayern ist, der man vielleicht so in den 10er Jahren mal war. Und das sollte oder gibt den Verantwortlichen sicherlich zu denken. Denn Ziel ist es natürlich, klar, Berlin wäre ein Ziel im DFB-Pokal, da hängt es dann immer von der Auslosung ab und so weiter und so fort. Aber in der Champions League muss einfach auch mehr kommen. Und da ist die Frage, ob man mit den großen Clubs aus England und den 2 aus Spanien, sag ich mal, mithalten kann. Aber ja, Das werden die Verantwortlichen hoffentlich tun.
Ja, jetzt habe ich aber gerade mal geguckt, du hast gesagt, gegen Inter ist man ausgeschieden in der Champions League. Die haben einen Marktwert, also man soll natürlich auf Marktwerte nicht so viel geben, gerade in der heutigen Zeit werden ja, Summen für Spiele bezahlt. Aber wenn man das jetzt mal als Grundlage nehmen würde, weil es ja auch immer heißt, ja, man braucht das Geld und man braucht die Spieler dafür. Also euer Marktwert liegt etwas über 200 Millionen Euro mehr als der von Inter Mailand, zumindest ja. Stand heute.
Ja.
Also das allein kann nicht die Lösung sein. Von daher würde ich da vielleicht auch eher das Gretchen in der spielerischen Ansatz suchen. Ja. Nun hat man sich aber ja trotzdem dafür entschieden, dass auf der Position, wenn wir jetzt über Regie und Produktion sprechen, nichts passiert. Das haben andere Clubs anders gemacht. Also da haben sie teilweise die ganze Führungsetage ausgetauscht. Bei euch bleibt es alles beim Alten. Ist das ein Schritt, den du befürwortest oder findest du, man hätte da reagieren müssen, wenn man den Ansprüchen gerecht werden will, gerade international?
Ja, ich glaube, dass es in der jüngeren bis mittelalten Vergangenheit durchaus Gerüchte ja gab, ne? Wie es mit dem Max Eberl vor allem weitergeht. Freund als sein unterstellter Kollege sozusagen, Christoph Freund, ist da ein bisschen außen vor geblieben in der Kritik. Also die Kritik hat sich an Max Eberl gezeigt. Und ich glaube, die ist auch noch nicht ganz weg. Ja, und es wird am 26. August eine Aufsichtsratssitzung geben, in der der sportliche Erfolg der Bayern bewertet werden wird oder die Arbeit konkret von Eberl und Freund. Und da wird es dann spannend. Also ich sehe da potenziell Sprengstoffgefahr, auch wenn Dresen, der Chef der beiden und der Chef des FC Bayern sich jetzt gestern geäußert hat und gesagt hat, okay, die Rollenverteilung ist klar und wir drei arbeiten alle ganz wunderbar zusammen. Da ist aber auf jeden Fall Sprengstoffpotenzial. Wenn man schaut, DFB-Pokal, Champions League und Club-WM, da hat man halt 0 von 5 möglichen Titeln geholt in den letzten 2 Jahren, hat kein einziges Finale erreicht, war nur einmal im Halbfinale in der Champions League. Und das sind durchaus Punkte, wo man Kritik üben kann. Ja, und auch an den oder dem Transfer, das stattfand, da sprechen wir sicher gleich auch noch drüber, haben sich ein paar Stimmen gefunden, die das durchaus kritikwürdig fanden, so viel Geld für einen Spieler auszugeben. Also ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen sozusagen, was das Thema Eberl betrifft. Und das hängt ja dann immer davon ab, wie es in die Saison reingeht, wie die Ergebnisse sind. Wenn die schlecht werden, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz, ganz aufregend wird.
Okay, Max Eberl sitzt auf dem heißen Stuhl sozusagen und kann sich seinem Job nicht so sicher sein. Trotzdem geht man erstmal sowohl mit Kompanie als auch mit ihm in die neue Saison. Du hast jetzt die Club-WM schon angesprochen, die würde ich vielleicht gerne, bevor wir auf den aktuellen Stand gucken, noch mit reinnehmen und vielleicht kann man das darüber machen, dass sich da Jamal Musiala, wir alle als St. PaulianerInnen erinnern uns noch, dass das der Spieler war, der dafür gesorgt hat, dass ihr, als ihr am Milan-Tor gastiert habt, dann trotzdem noch 3 Punkte geholt habt, so durch einen Geniestreich von ihm. Ansonsten wäre das vielleicht auch wirklich ein Punktgewinn aus unserer Sicht, lag da durchaus in der Luft, bis er da seinen goldenen Fuß ausgepackt hat. Der hat sich einen Wadenbeinbruch zugezogen.
Richtig. Ja, und damit sprichst du schon ein Thema an, was man durchaus beleuchten muss, was das Thema Belastung betrifft, wobei das Foul jetzt von Donnarumma jetzt nicht daraus entstanden ist, dass Musiala irgendwie überlastet war, aber klar, das ist schon ein Turnier, bei dem man wirklich diskutieren kann, ob das sinnvoll ist, das da noch reinzupacken in den Kalender. Gut, aus Clubsicht, wenn man sieht, wie viel Geld man in den Spielen verdienen kann, die da stattgefunden hat. Ich glaube, Bayern und Dortmund sind mit mehr als 50 Millionen Euro nach Hause gekommen. Das ist mehr, als ein Europa-League-Sieger bekommt. Dann, klar, macht das aus finanzieller Sicht Sinn. Aus sportlicher Sicht, ja, in der Vorrunde waren die Gegner unterlegen, Auckland City FC, dann die Boca Juniors, das war vielleicht noch das interessanteste Spiel, war auch die Stimmung super, war halt leider hier in Deutschland mitten in der Nacht. Gegen Lissabon hat Kompanie dann rotiert und verloren, also auch eines der wenigen Spiele, die wir verloren haben in der Saison. Dann ging es weiter gegen die brasilianische Mannschaft, richtig, und man ist dann gegen PSG ausgeschieden. Aber wie gesagt, 50 Millionen Euro hat man dann verdient. Ja, und das ist natürlich auch hinsichtlich der Bundesliga und hinsichtlich einer Wettbewerbsgleichheit kann man da durchaus drüber diskutieren, inwieweit das gerecht ist und inwieweit diejenigen, die sowieso über die Champions League schon finanziell, sage ich mal, besonders gut gestellt sind, dann auch noch alle 4 Jahre da mit Geld übergossen werden. Aber aus Clubsicht verstehe ich die Teilnahme und prinzipiell finde ich es auch interessant, sich mit Clubs zu messen aus Asien, aus Nordamerika, aus Südamerika. Und ich finde, da muss man auch diese globale Perspektive ein bisschen sehen. Also das finde ich schon spannend. Die Auswüchse generell kann man wahrscheinlich diskutieren, na klar. Und vielleicht müsste was anderes dafür weggenommen werden, weil der Kalender ist einfach wirklich, wirklich voll. Ja. Und dass Musiala jetzt verletzt ist, ist natürlich dann richtig doof und führt dazu, dass im Kader einfach ein ganz, ganz wichtiger Spieler fehlt.
Ja, ich glaube, den Sinn und Unsinn dieses Turniers müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Es ist ja irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das auch nur alle paar Jahre sein. Mal gucken, wie lange das anhält, dass man sich das so überlegt, bevor man dann sagt, ach Mensch, wir haben ja eigentlich alle paar Jahre oder also auf jeden Fall einen geringeren Zeitraum als alle vier, eine Lücke im Sommer sozusagen, wo man das ja durchaus reinpacken könnte. Ich glaube, aus Fansicht, gut, nun war es in den USA, das ist vielleicht für viele auch nochmal so ein bisschen, gerade im Hinblick auf was da politisch los ist, nochmal ein ganz anderes extra Thema. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu, diese Konstellationen, die sonst ja wahrscheinlich nie aufeinandertreffen würden, das ist sicherlich irgendwie auch, hat einen gewissen Reiz. Aber wenn man da jetzt wirklich einfach die Spieler auch als Menschen in den Fokus rückt, dann sind das ja einfach irrsinnig viele Spiele, die die in der Saison plus dann noch die eigentliche Sommerpause absolvieren müssen. Also die kurze Regeneration dann zwischen Club-WM und jetzt dann wieder Trainingsauftakt, das kann, glaube ich, dem Körper auf Dauer auch nicht gut tun.
Nee, und nächstes Jahr ist WM. Ne? Viele der Spieler, die da aktiv sind, werden dann auch die WM spielen. Das heißt, da ist eigentlich wieder eine kurze Pause. Und ja, werden wir sehen, wie sich das auswirkt. Ne? Die Champions League wurde verlängert mit mehr Gruppenspielen. Also es wird immer voller. Und wie sich das dann auswirken wird, werden wir sehen. Ja.
Ja, ich denke, die Leidtragenden werden am Ende die Spieler sein. Ne? Also das
absolut.
Die Fans werden das sicherlich zum Teil gutieren, auch wenn sie ja viele, also ich kenne auch viele, die es mit dem Fußball halten, die einfach keine, also mich eingeschlossen, ich habe keine Sekunde von diesem Turnier gesehen. Weiß jetzt nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn mein Verein dabei gewesen wäre, aber an sich kann man, glaube ich, gibt es da viele verschiedene Meinungen und jeder muss sich da ein eigenes Urteil bilden. Aber dann war das ja jetzt einfach nur die Brücke zum Kader. Du hast schon gesagt, Musiala wird fehlen und ja, du hast auch schon, ohne seinen Namen zu nennen, einen sehr, sehr teuren Neuzugang angesprochen, über den du auch bei euch, bei Mesan Roth, einen Artikel geschrieben hast. Steigen wir doch mit ihm einfach mal ein. Wer ist da gekommen und wie viel Geld hat man da in die Hand genommen?
Ja, da ist gekommen Luis Diaz vom FC Liverpool, genannt Lucho, oder sein Spitzname ist Lucho. Der ist jetzt aber weniger für Jamal Musiala gekommen als für Leroy Sané, wo es ja auch wilde Diskussionen die ganze Zeit gab. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass er in die Türkei wechselt und dann somit das linke Außen waren sozusagen optimierungsfähig, auch wenn da noch Coman und Serge Gnabry spielen könnten. Jetzt hat man aber, wie gesagt, den Spieler aus Liverpool geholt für, so wird kolportiert, 70 Millionen Euro. Und ja, die große Diskussion, die sich bei uns, bei Mesan Roth und bei den Fans, glaube ich, ergeben hat, ist einfach die, ist es wirklich wert, für einen 28-jährigen Spieler so viel Geld in die Hand zu nehmen? Und unser Kollege Georg, der hat sich mal die Mühe gemacht und hat nachgeschaut, wie viele Transfers denn diesen Sommer in dem Alter waren und über 30 Millionen gekostet haben. Und da kein Transfer raus. Also FC Bayern hat da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für dieses Geld, alte Spieler zu holen. Ein weiteres Beispiel ist, glaube ich, Gyökeres, der zu Arsenal gewechselt ist. Der ist ja noch ein Jahr jünger als Diaz und hat knapp 60 Millionen gekostet, was deutlich drunter ist. Und das hat zu Diskussionen geführt. Er ist der drittteuerste Transfer, den die Bayern je hatten, nach Harry Kane und Luis Hernandez. Das heißt nicht, dass er der Mannschaft nicht helfen wird. Also ich bin überzeugt davon, dass man den reinstellen kann. Morgen ist auch ein Testspiel gegen Olympique Lyon. Da wird er wahrscheinlich sogar auch gleich spielen. Aber die Frage ist halt, wie langfristig wirksam ist so eine Maßnahme und passt das in eine langfristige strategische Planung? Oder ist das jetzt einfach mal ein kurzfristiges Löcherstopfen sozusagen? Das kann man mit Sicherheit diskutieren. Ich sehe es eigentlich genau dazwischen. Ich glaube, dass es ein sehr guter Spieler ist. Sonst wäre er nicht mit dem FC Liverpool Meister geworden. Sonst würde nicht Jürgen Klopp von ihm schwärmen. Der wird der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Die Werte, die er hat, waren eigentlich ähnlich denen von Leroy Sané in der letzten Saison. Aber gut, da muss man sehen, wie er reinpasst. Ich glaube, er passt zum Spielstil von Kompanie. Und ja, werden wir sehen, ob er derjenige ist, der den Bayern dann in der Champions League zum Sieg verhelfen wird. Das glaube ich nicht. Er alleine wird das nicht verändern. Da sind auch mehrere Baustellen. Vorhin habe ich die Defensive erwähnt, die, glaube ich, noch Verstärkung benötigen würde. Aber ist auf jeden Fall ein spannender Transfer und wir sind alle gespannt, wie der einschlagen wird.
Ja, wir können uns das ja dann Ende November angucken, wenn wir bei euch gastieren. Das
ist richtig.
Könnte je nach Terminierung so auf meinen Geburtstag fallen. Mal gucken.
Ui, sehr schön. Sehr schön.
Der Trip nach München ist auf jeden Fall auch schon geplant. Genau, hängt nur noch ein bisschen von der Terminierung ab, wie es genau funktionieren kann. Ja, aber hatte ich ja eben so ein bisschen angedeutet, die Summen oder Marktwerte sind ja sowieso immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und vielleicht ist es ja einfach so, ja, muss der FC Bayern da jetzt auch einfach, um ein Zeichen gegenüber den anderen Großen zu setzen,
ja,
da auch einfach ein bisschen mitspielen, ne, in der Preisrange.
Ja gut, es war ja ein wildes Geschacher. Man hat ja mit 50 angefangen, das hat nicht gereicht, dann waren es 60 und das ist, war dann, glaube ich, das dritte Angebot, was man unterbreiten musste. Und davor war ja das ganze Thema Wirtz schon ganz heiß, das hat man ja auch schon fast vergessen. Das war ja, glaube ich, der große Wunschspieler, wo manch einer schon gedacht hat, das ist schon in trockenen Tüchern, und der hat sich ja dann auch entschieden, genau zu diesem Verein zu wechseln, von dem jetzt Lucho zu den Bayern wechselt. Genau. Und ansonsten transfermäßig, genau, gab's, das habt ihr, glaube ich, auch in dem Stuttgart-Thema erwähnt. Das Thema Woltemade ist nach wie vor natürlich noch vorhanden. Auch der ein super Kicker. Ja, werden wir mal schauen, was da noch passiert. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet. Aber ich persönlich glaube nicht, dass man da 65 Millionen hinlegen sollte. Das scheint ja die Summe zu sein, die Stuttgart dazu bringen würde, sich mal an den Tisch zu setzen. Ja, also das wird auch noch ganz spannend.
Ja, zumal ja Stand heute, also das Transfersaldo oder die Transferbilanz auch ein Minus ausweist. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt nochmal so viel zusätzlich investiert. Das ist ja dann irgendwann schwierig zu rechtfertigen, wenn man derartig in Vorkasse geht sozusagen. Wird man dann sehen, zumal ja, wenn, also weiß ich nicht, zu den Abgängen noch was sagen möchtest. Sané hast du schon angesprochen. Gibt es noch Spieler, die du ansprechen würdest, die nächste Saison nicht mehr für den FC Bayern spielen?
Ja, Nummer eins, an erster Stelle Thomas Müller, ne? Da haben wir alle den Abschied erlebt, anscheinend geht er jetzt nach Kanada, das ist das Ende einer Bayern-Legende, die jetzt nicht mehr in der letzten Saison die große Rolle gespielt hat, aber trotzdem ist das eine Figur, die der Mannschaft fehlen wird und den Fans fehlen wird, absolut. Ansonsten wurde jetzt Palinha verliehen, das war auch so ein Transfer, der ja unnötig war sozusagen, ja, der stammt noch aus der Tuchel-Ära, manch einer mag sich noch an diese Holding-Six-Diskussion und so weiter erinnern, aber der Spieler hat einfach gar nicht ins Team gepasst, hat kaum oder wenige Minuten bekommen und wurde jetzt verliehen an Tottenham Hotspur, was aber, ja, gut, da kann man auch drüber diskutieren, ob man ihn nicht besser hätte abgeben sollen für einen fixen Betrag. Aber das würde, glaube ich, zu weit führen. Man hat leider Adam Asnou verloren, aus unserer Sicht und auch aus vielerlei Fansicht ein linker Verteidiger, den man eigentlich gut hätte brauchen können. Der kam zurück von der Leihe und hat Anfang letzter Saison schon angedeutet, dass er ein guter Teil des Teams sein könnte, konnte bei der Club-WM 4 Minuten spielen. Aber jetzt hat man sich leider von ihm getrennt. Das finden viele Fans auch schade, weil das wäre ein junger Spieler gewesen, den man hätte integrieren können. Linke Abwehrseite ist jetzt nur Guerrero eigentlich da, neben Stanisic, der aber auch rechts spielen soll, / kann. Insofern ist der auch weg. Ansonsten ist Eric Dier gegangen und ein paar Leihspieler, die aus der Leihe zurückgekehrt sind, wurden halt wieder neu verliehen. Das sind Maurice Grattenmacher oder Vidovic, Irakunda. Und neu sind Jonathan Tah und Tom Bischoff von Hoffenheim, wo ich sehr gespannt bin, weil den halte ich für einen sehr guten Kicker. Und bin gespannt, wie er sich da im Mittelfeld der Bayern durchsetzen kann. Würde mich freuen, wenn er das schafft, weil er hat bei Hoffenheim eigentlich immer in der letzten Saison überzeugt, tolle Spiele gemacht in einer nicht so guten Mannschaft, um es mal harmlos auszudrücken, hat er noch hervorgestochen mit seinem jungen Alter. Und dem würde ich wünschen, dass er bei Bayern gut funktioniert. Und Paul Wanner ist auch noch ein Bayern-Spieler, ein junger Bayern-Spieler, 19 Jahre alt, der verliehen war an Heidenheim, der auch bei Bayern bleiben soll, nicht wieder verliehen werden wird. Und möglicherweise ist der ein Nutznießer der Verletzung von Jamal Musiala. Aber mal abwarten, wie sehr Kompany bereit ist, da junge Spieler zu integrieren.
Also gerade bei so jungen Spielern ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Ne? Also ich glaube, bei Asnou hatte ich bei euch gelesen, bei mir Sanroth, dass es auch ein bisschen schade ist, dass man da, den hatte man ja, glaube ich, aus der Jugend von war das Barcelona?
Richtig. Ist ja aus der Akademie, genau.
Ja, und ja. Dass man da nicht weiter dran festhält, sondern ihn jetzt, obwohl der auch genau wie Tom Bischoff auch erst 19 Jahre jung ist, dass man da sagt, okay, man hat für ihn immerhin kolportierte 9 Millionen Euro eingenommen. Also der scheint schon was zu können, aber da ist jetzt sicherlich vielleicht auch der Wunsch da, wenn man schon jemanden in so jungem Alter zu sich holt, dass man dann vielleicht auch den Weg mit ihm weitergeht und nicht sagt, okay, du bist jetzt bei uns weiter ausgebildet worden und jetzt zieh für doch schon ziemlich gutes Geld für einen 19-Jährigen deiner Wege. Ja, ist sicherlich immer so ein Drahtseilakt, wo wir wieder bei der Person Max Eberl wären.
Ja, ich glaube, der Adam Asnou will auch, oder der spielt ja für Marokko, will WM möglicherweise spielen nächstes Jahr und kann mir vorstellen, dass das einer der Hauptgründe ist, ne? Dass man Bayern sagt, nee, du wirst keinen Stammplatz bekommen oder das können wir dir nicht geben, was schade ist in Klammern. Und dann entscheidet er sich halt dafür, woanders hinzugehen, wo möglicherweise die Möglichkeit besteht, häufiger zu spielen, sich zu zeigen und dann in der Nationalmannschaft für die WM 2026 dabei sein zu können, möglicherweise. Aber es ist schade und da glaube, dass das, ja gut, da muss man überlegen, ob das Eberl ist oder ob das Kompany ist, der da nicht so der Fan ist, die jungen Spieler wirklich einzusetzen. Ja, es können beide wahrscheinlich dazu.
Ja, gut, muss man sehen, wo sein Weg ihn hinführt. Mit 19 sind ja wirklich, es ist ja der Weg in alle Richtungen noch offen.
Ding Dong, Werbung. Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Wie siehst du denn, wenn wir jetzt mal so den Kaderstand heute beurteilen wollen oder wenn du ihn beurteilen sollst, siehst du den FC Bayern für die kommenden Aufgaben schon gut aufgestellt oder du hast die Defensive schon so im Nebensatz erwähnt, muss da noch was passieren oder ist der für das, was der FC Bayern erreichen möchte, gut aufgestellt, Stand heute?
Ja, ich denke, man kann mit dem Kader leben, aber wie ich schon erwähnt habe, denke ich, dass linke Außenbahn möglicherweise noch Bedarf herrschen würde. Da ist Davies, der war oder ist noch verletzt, scheint jetzt anscheinend schneller zu gehen, dass er wieder fit ist, aber trotzdem, da ist nur Guerrero das Backup, was dann der dann von Anfang an spielen würde, also da würde ich auf jeden Fall überlegen und beim Thema Innenverteidiger stehen ja Upamecano und Tah, glaube ich, safe fest. Min Jae Kim wird jetzt mit saudi-arabischen Clubs in Verbindung gebracht. Auch da denke ich, dass man nochmal nachdenken könnte, aktiv zu werden. Mittelfeld sehe ich eigentlich sehr gut. Kimmich, Bischoff, Pavlovic, Goretzka. Hatte damals bei St. Pauli ja sein erstes Spiel gemacht in der letzten Saison. Überraschenderweise stand er da auf einmal im Kader, hat sich dann durchgebissen. Und vorne mit Olise, Gnabry, Diaz, Coman, Musiala, wenn er wieder fit ist. Vielleicht Lennart Kahl, auch noch ein Junger, den ich noch gerne erwähnen würde. Auch der spielerisch stark, hat bei der Club-WM mal kurz zeigen dürfen, was er kann. Klar, muss auch noch viel lernen und so weiter, aber ist vielleicht auch ein Spieler, der da eine Rolle spielen kann. Also ich denke, der Kader ist okay. Vielleicht wird das wirklich auch noch was mit Woltemade. Also das würde ich gar nicht abschränken. Und dann wäre das, glaube ich, ideal, weil auch so ein Kane-Backup wurde immer wieder mal diskutiert in den letzten Wochen. Da hat man jetzt keinen, der da einspringen könnte. Und Woltemade würde ja auch in diese Musiala-Rolle eigentlich gut reinpassen. Und ja, das wäre schon ein Transfer, den ich noch richtig, richtig cool fände. Also ich finde, das ist auch ein super Typ. Ich lebe ja in Hamburg, da gibt es neben St. Pauli-Fans auch Werder Bremen-Fans. Und die haben mir schon vor 3 Jahren mal gesagt, ey, schau mal den Woltemade an, das ist ein super Kicker. Ich fand den auch, er hat dann gegen Bayern mal gespielt für Werder. Und man wundert sich dann, wie ballsicher er ist. Und hat er dann in der letzten Saison gezeigt, was er kann. Sicher noch nicht auf internationalem Level, sicher noch nicht super lange. Aber das fände ich schon noch großartig, wenn das klappen könnte. Nicht für 65 Millionen, aber vielleicht wird der VfB noch vernünftig.
Ja gut, er ist auch erst 23, ne? Da ist auch erst die Frage, ob er das Niveau von letztem Jahr dann wirklich auch halten kann. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch ein bisschen Spielverderber vielleicht, aber das wäre wieder so ein Transfer, wo man sagt, ach ja, die Bayern wieder. Die gucken in der eigenen Liga, wer ist da gerade gut drauf und dann kaufen sie den weg. Also das finde ich halt auch einfach fürs Liga-Gefüge schade, wenn man dann das wieder dieser normale Move ist, zu gucken, was hat die Konkurrenz für gute Kicker und dann legen wir da einen Batzen auf den Tisch und dann wird er schon zu uns kommen. Von daher finde ich gut, dass das sich ein bisschen geändert hat.
Ja, ja. Ja, mal gucken. Also ich meine, VfB Stuttgart holt ja auch einen Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg und winkt dann da mit der Kohle. Das ist dann so im Kleinen das Gleiche und wahrscheinlich ärgert sich dann der Club sozusagen auch, dass Finn Jeltsch weg ist für, was weiß ich, 10 Millionen.
Klar, aber das ist ja eine ganz andere Dimension, ja.
Absolut. Und bei Woltemade, ich glaube, Woltemade will ja auch selber, ne? Klar, der verdient dann mehr und so weiter. Das gehört ja auch dazu, ne? Dass man da auch noch einen Spieler hat, der sagt, ich will ja dahin. Und das finde ich dann auch immer spannend. Okay, wie schaffe ich es dann als VfB, den möglicherweise noch zu integrieren, wenn der eigentlich ständig sagt, ich will gar nicht bei euch sein. Aber gut, wir schauen einfach mal. Und gibt ja dem Supercup dann im Franz Beckenbauer Supercup, wie er seit dieser Saison heißt, Ende August dann ein Aufeinandertreffen, wo Hoeneß nicht der Pate Hoeneß, sondern der Trainer Hoeneß gesagt hat, er würde den wahrscheinlich gar nicht spielen lassen. Lass mal auf uns zukommen, was da noch passiert.
Okay, das war jetzt schon ein kleiner Teaser. Mal gucken, ob die Leute ihn rausgehört haben. Dann weiß ich nicht, hast du noch was zum Cast, zum Kader Schrägstrich? Oder sonst hätte ich noch eine traurige Nachricht, die ich leider hier auch noch platzieren möchte oder platzieren müsste.
Ja.
Es ist ja jetzt erst vor wenigen Stunden.
Richtig.
Wir sprechen Freitagabend bekannt geworden, dass der Sohn von Sven Ulreich in sehr, sehr jungem Alter von 6 Jahren verstorben ist nach, wie man liest, langer Krankheit.
Richtig.
Die Familie hat lange überlegt, ob sie damit an die Öffentlichkeit geht, aber möchte damit wohl auch damit irgendwie abschließen können. Und ja, es ist immer schwierig, so ein Thema im Podcast anzusprechen, weil es da einfach keine positive Note gibt, absolut gar nicht. Und da bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen, als ihm, seiner Frau und seiner Familie und allen Angehörigen und Freunden und Bekannten, alle, die damit davon betroffen sind, ganz viel Kraft zu wünschen, weil wenn ein junger Mensch in so jungem Alter aus dem Leben gerissen wird, dann ist das immer sehr tragisch.
Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was man sich vorstellen kann. Fand das auch richtig schockierend. Der hat ja schon immer wieder mal gefehlt aus privaten Gründen. Und er möchte jetzt, glaube ich, hat dieses Statement abgegeben und ich glaube, damit war es das auch. Ich wünsche ihm und der Familie natürlich einfach, dass man das in irgendeiner Weise verarbeiten kann, was ja aber eigentlich wirklich sehr, sehr schwierig ist. Ich finde es jetzt super, dass der Vertrag dann nochmal ein Jahr verlängert wurde. Vielleicht hilft das, wenn das ein bisschen helfen kann in so einer Situation, ich weiß es nicht, dann ist es das Richtige und zeigt vielleicht, dass es dann noch ein bisschen was wie Menschlichkeit oder Ähnliches gibt. Aber ja, ganz furchtbare Nachricht.
Ja, es gibt halt auch nach so einer Mitteilung oder so einem Thema keinen guten Übergang, aber vielleicht nutze ich das, was du gerade gesagt hast, dass man den Vertrag verlängert hat und nehme das daraus, ja, den Gedanken, dass man ja immer schon sagen konnte oder oft sagen konnte, dass der FC Bayern, wenn du einmal Teil dieser FC Bayern-Familie bist, dass man dich dann da auch nicht so schnell fallen lässt. Und ja, der Übergang ist holprig, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Fallen gelassen hat der Verein auch nicht die Fans, die ein Transparent hochgehalten haben von vor einiger Zeit, das dann sanktioniert werden sollte. Und da du den Artikel für euren Blog geschrieben hast, kannst du ja einfach mal schildern, was da los war, wenn wir jetzt mal weg vom Sportlichen zum Vereinsleben sozusagen kommen.
Genau, es gab einen Banner in der Südkurve. Das Banner bezog sich auf einen Polizeieinsatz gegen einen schwarzen Deutschen, Lorenz A. in Oldenburg. Und auf dem Banner wurde sozusagen der Polizei vorgeworfen, dass sie rassistisch motivierte Polizeigewalt durchführt ohne unabhängige Kontrolle. Und der DFB hat das bestraft, oder das DFB-Sportgericht hat dem Bayern eine Strafe aufgebrummt in Höhe von 20.000 Euro wegen dieses Banners. Und der FC Bayern hat aber dieser Strafe widersprochen. Und das fanden wir als Team auffällig und haben deshalb einen Artikel dazu geschrieben, weil wir sehr positiv finden, dass der Verein sich an dieser Stelle jetzt zumindest inhaltlich hinter die Fans stellt und sagt, dass diese Kritik an Polizeigewalt legitim ist und dass die fördernd zu einem Diskurs beiträgt. Und das fanden wir doch spannend, weil diese Position von dem Club oder von so einem Club wie dem FC Bayern vielleicht nicht unbedingt erwartet wird. Ja, da gibt es vielleicht andere Beispiele, wo man eher auf Konfrontation setzt, gerade im Zusammenhang mit der Fanszene und so weiter. Aber das fanden wir sehr auffällig. Und ja, die Kurve oder die Teilnehmer aus der Kurve werden auch weiterhin, denke ich, politisch bleiben. Und das Thema 50+1 brauchen wir jetzt nicht aufmachen, aber das wird diese Saison auch kommen, nehme ich an. Da gab es ja auch gewisse Veränderungen hinsichtlich dessen. Aber genau. Wir fanden auffällig, dass der Club da Haltung gezeigt hat und fanden das positiv. Und das ist ein Zeichen an die Fanszene gewesen in unseren Augen. Ja, ihr werdet gehört, auch wenn ihr unbequem seid, wenn nicht jeder mit dem einverstanden ist, was da steht. Aber ihr habt eine freie Meinungsäußerung und das finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt diese Woche erfahren, dass Emirates als Sponsor bei den Bayern eingestiegen ist. Auch das beschäftigt die Fans natürlich oder wird sie beschäftigen. Das hat man jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, aber da bin ich auch gespannt auf die Reaktion, ja, wie das aufgenommen wird. Es findet dann im November wieder eine Mitgliederversammlung statt. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das da auch wieder ein Thema wird.
Ja, dann haben wir doch eine schöne positive Nachricht gefunden.
Ja.
Gerade bei so einem Verein wie dem FC Bayern finde ich es wichtig, dass es da eigentlich, wir sind ja auch gut, oder unsere Ultras sind sehr gut mit der Schickeria befreundet, dass es auch da bei euch Leute gibt, muss jetzt gar nicht immer zwingend die Schickeria sein, aber dass es da engagierte Leute gibt, die den Mund aufmachen, sich ja positionieren und auch dem Verein gegenüber sagen, was ihnen passt und was nicht. Gerade bei einem Verein in der Größenordnung, wie ihr es seid, ist das, glaube ich, noch umso wichtiger, dass man das da ja nicht geschaltet und gewaltet werden kann, wie man das gerne möchte. Gibt es sonst noch Themen aus dem Vereinsleben beim FC Bayern, die du heute Abend mit uns teilen möchtest?
Ganz kurz vielleicht noch zwei Themen, die wichtig oder die Fans beschäftigt haben, ist einmal das Thema Trikot. Das ist zwar in den Farben rot-weiß, aber vielleicht haben es die Hörerinnen vor sich sehen. Es ist so ein weißes Shirt mit einem roten Fleck vorne drauf, der ein M sein soll. Und das hat nicht für Begeisterungsstürme gesorgt, dieses Trikot. Da versteht man auch nicht, warum der Hersteller nicht in der Lage ist, mal ein Trikot zu schaffen, was wirklich die Identität des FC Bayern widerspiegeln kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde das Ding auch nicht besonders schön, muss ich sagen. Und das zweite Thema, das habe ich ein bisschen angedeutet, im Bereich Transfer, im Bereich Kader, ist das Thema Jugend. Also auch da beschäftigt die Fans natürlich, wie geht es weiter? Was ist die Strategie? Was passiert aus dem Campus? Welche Nachwuchskräfte werden da wirklich gefördert? Adam Asnur, das hatte ich genannt als Beispiel, aber auch das beschäftigt die Fans. Also das sind, glaube ich, noch so zwei Themen, die auf jeden Fall noch wichtig waren.
Okay, dann würde ich sagen, behalten wir das hier aus der Entfernung im Auge. Du, genau wie ich, du bist ja auch, wie du gesagt hast, hier in Hamburg ansässig, aber bist natürlich im Vergleich zu uns da viel näher dran und kannst da neue Informationen, wenn sie denn passieren, dann uns auch gerne mitteilen. Und würde sagen, entweder mit dir oder einem deiner Kollegen.
Auf jeden Fall.
Sprechen wir dann im Laufe der Saison nochmal. Gibt es noch irgendwas, was du heute Abend loswerden möchtest, fernab von dem Leitfaden und den Themenblöcken, die ich dir vorher habe zukommen lassen?
Ich bin gespannt auf die Saison. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das war ja lange noch unklar. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr eure Saison spielen werdet. Freue mich auf die beiden Spiele. Das sind auch für den FC Bayern Highlights. Und ja, hoffe, dass es dann auch eine dritte Staffel geben wird des FC St. Pauli in der Bundesliga und dass die nicht erst in 10 Jahren gesendet wird, sondern hoffentlich schon nächstes Jahr.
Ja, das fände ich auch sehr schön, weil ich auch immer das auch als eigene Vorbereitung auf die kommende Saison sehr genieße und mit vielen tollen Leuten auch von einem Verein sprechen kann. Dann fehlt uns, lieber Andreas, aber für heute Abend eigentlich nur noch der Film, der die Saison des FC Bayern 25-26 repräsentieren könnte.
Ja, da habe ich den Titel Der Pate und ich glaube, es ist relativ eindeutig, worauf sich das bezieht. Der Pate lebt nicht in Sizilien, sondern der lebt am Tegernsee, hat noch immer Einfluss auf bestimmte Ereignisse in diesem Verein. Und das wird spannend, wie das in dem Jahr weitergeht. Also das hat sich an ein paar Stellen in der letzten Saison gezeigt, dass der Pate noch da ist. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Der Verein hat dem Paten auch unfassbar viel zu verdanken. Das sehe ich auch. Aber der Pate muss auch einmal lernen, dass irgendwann seine Zeit vorbei ist. Und ich bin gespannt, wann diese Zeit kommt.
Ja gut, dann beziehst du dich ja wahrscheinlich vor allem auf den ersten Teil der Trilogie. Absolut. Aber ist ja auch im Verlauf der drei Filme tritt ja der Pate auch dann die Geschäfte an seine Nachkommen nach und nach ab. Von daher wird das sicherlich bei euch auch irgendwann passieren.
Das versucht er ja immer wieder, aber es klappt noch nicht so ganz. Genau.
Nee, er kann dann noch nicht ganz loslassen, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, Andreas, für heute Abend lassen wir es dabei bewenden. Das Ganze kommt am Sonntag erst raus. Also das Testspiel, was du vorhin angesprochen hast, wird dann schon über die Bühne gegangen sein. Das kann man dann gucken.
Ich bin gespannt,
ob der drittteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte da auch schon ein bisschen gezeigt hat, ob er das Geld wert ist. Ansonsten werden wir das ja wie alles andere auch weiter beobachten. Für heute Abend würde ich erstmal sagen, danke dir für deine Zeit und für die Einblicke beim FC Bayern. Und ja, mach's gut. Bis dahin.
Bis bald. Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.